Sie hören den zweiten Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid. Wir kommen zu unserer Textlesung von heute und lesen die Ereignisse an Ostern nach Markus Evangelium Kapitel 16. Markus Evangelium Kapitel 16, die Verse 1 bis 11. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Amen.
Das ist wunderbar, er ist für alles da, kannst froh und glücklich sein, wenn du Jesus kennst. Ja, das ist wunderbar, er ist für alles da, kannst froh und glücklich sein, wenn du ihn persönlich kennst.
Doch du willst nicht traurig sein, keiner fragt dich, ob du einsam bist. Menschen, die da Jesus kennen, sind nie mehr allein, weil er sie ja nie vergisst. Mancher Tag war oft so sinnlos, alles war so leer, alles schien so trostlos dir zu sein. Jesus sieht dich, dass du ziellos gehst den Weg daher, und wirst doch nur glücklich sein.
Ja, das ist wunderbar, er ist für alles da, kannst froh und glücklich sein, wenn du Jesus kennst. Ja, das ist wunderbar, er ist für alles da, kannst froh und glücklich sein, wenn du ihn persönlich kennst.
Schau zurück und dann sei ehrlich, halt ein wenig ein, Hoffnung ist nur Grautopie. Menschen, die da Jesus kennen, können sich echt freuen, denn der Herr verlässt sie nie. Frag mal endlich nach dem Echten, jeder Rausch vergeht, und am Ende stehst du einsam da. Jesus weist um die Probleme, sieht's nicht um dich steht, er ist immer für dich da.
Ja, das ist wunderbar, er ist für alles da, ganz froh und glücklich sein, wenn du Jesus kennst. Ganz froh und glücklich sein, wenn du ihn persönlich kennst.
Durch unseren Herrn Jesus Christus werden wir teilhaftig an dieser Auferstehungskraft. Oder anders gesagt, wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, nehmen wir täglich zu am inwendigen Menschen. Nach dem Kreuz hatte Jesus wirklich das Leben ganz verloren gehabt. Er konnte nicht mehr überlegen und sagen, jetzt mache ich das und das. Aber gemäß dem Wort Gottes, gemäß den Prophezeiungen im Alten Testament schon, Gott hat ihn nicht im Tode belassen, Gott hat seinen Sohn nicht der Verwesung erleben lassen, sondern Gott hat ihn auferweckt, weil das im Plan Gottes lag. Einerseits die Kreuzigung, das Tragen all unserer Sünden und andererseits, ja, Gott ließ ihn nicht im Stich. Das ist auch bei uns so, wenn wir mit Jesus leben. Wir leben immer wieder, wie er hilft. Es kann knapp werden, ja. Aber Jesus ist allmächtig. Er hilft, er liebt uns, er trägt uns durch. Das ist der Segen Gottes und das ist auch der Sieg unseres Heilandes. Gott hat seinen Sohn an Ostermorgen auferweckt. Und Jesus ist auferstanden. Er hat auf das Auferweckungsruf Gottes reagiert. Meine Lieben, Gott will uns auch immer wieder neue Kraft geben, aber vielleicht ist die Krankheit oder unsere Psyche derart am Boden, dass man sagt, jetzt mag ich wirklich nicht mehr. Sind wir bereit, teilhaftig sein dieser Auferstehungskraft, die Gott wirkt, durch seinen Sohn, unserem Herrn Jesus Christus? Ich fahre auf zum Vater. Ja, aber Jesus ist doch an Himmelfahrt aufgefahren zum Vater. Was musste er jetzt noch auffahren? Warum das? Ich mache jetzt nicht die Frage, aber es ist wichtig, dass uns auch diese Frage beschäftigt. Es war wichtig für Jesus, dass die Jünger wussten, dass er auferstanden ist erstens und dass er auffährt zum himmlischen Vater, zu Gott. Ja, was da jetzt geschieht, gehört zum Erlösungswerk, meine Lieben. Wie das Sterben am Kreuz, wie seine Auferstehung, haben wir hier einen kleinen Abschnitt, wo Jesus das sehr betont. Und er betont gar nichts in seinem Wort, in seinem Lebensbild, was nicht wichtig ist für dich und mich ganz persönlich. Wir dürfen nicht darüber hinwegrutschen. Wir dürfen auch nicht etwas jetzt hineinpflanzen. Ich habe schon einmal eine Auslegung gehört, wo der Verkünder gesagt hat, ja, er macht einen Vorbesuch und gesagt, ja, Himmelfahrt ist dann bald. Nein, es hat eine ganz besondere Bedeutung. Jesus legt die Bedeutung, dass er zum Vater gehen muss. Er legt die Bedeutung zu Maria, du darfst mich nicht berühren, nicht anrühren, weil ich noch nicht beim Vater gewesen bin. Warum ging er zuerst zum Vater?
Thank you.
das Wort Gottes, die Bibel gibt uns ganz klare Auskunft über alle Fragen. Da lesen wir im Hebräer 9 eine klare Antwort des Wortes Gottes, warum Jesus zum Vater gegangen ist.
Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben.
Er ist ein für allemal in das Allerheiligste jetzt dort eingegangen. Die alttestamentliche Wegweisungen Gottes, Befehle Gottes, ein Vorschatten dessen, was in Herrn Jesus Christus alles erfüllt wurde. Im Alten Testament, die Stiftshütte oder später im Tempel, musste einmal jährlich der Hohepriester ins Allerheiligste hineingehen und dort opfern. Er durfte aber nicht eingehen, so von sich aus. Er musste eingehen mit Blut von Böcken, wie das Wort Gott sagt. Das war ein Vorschatten für das Kommende. Und das Alttestamentliche nicht einfach übergehen. In Jesus hat sich das alles erfüllt. Und jetzt kommen wir in diesem Augenblick, wo Jesus sagt, ich gehe zum Vater, rühre mich nicht an. Sag's den Brüdern, dass ich zum Vater gehe, zu meinem Gott und eurem Gott. Das gehört zum Erlösungswerk. Wie das Sterben am Kreuz, wie das Leiden am Kreuz, wie die Auferstehung. Hebräer 9 sagt uns ganz klar, er ist mit seinem eigenen Blut einmal für allemal ins Allerheiligste eingegangen, nämlich zum himmlischen Vater, dem allmächtigen Gott. Er hat am Kreuz sein Blut vergossen. Er hat am Kreuz die Sünde der Welt auf sich genommen, restlos. Er hat unsere Krankheit und unsere Schmerzen getragen. Er hat gelitten. Er ist gestorben. Auf ihm lastete der Zorn Gottes am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie wir gehört haben, wir können die Gott verlassen und gar nicht mehr leben, weil der Herr Jesus diese Strafe Gottes für uns auf sich genommen hat. Jetzt geht er zum Vater mit seinem eigenen Blut.
Römer 4, die Verse 24 und 25. Wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt.
Der himmlische Vater hat wegen unseren Sünden seinen Sohn dahingegeben am Kreuz. Und er hat ihn auferweckt für deine und meine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und dafür musste er mit seinem eigenen Blut jetzt auffahren zu Gott. Ich habe sie erlöst, ich habe bezahlt. Das war ihm wichtig. Das gehört zur Heilsgeschichte, meine Lieben. Wie das Kreuz, wie die Worte vom Kreuz, wie die ganze Auferstehungsgeschichte, wie alle Begegnungen als Auferstandener, wie die Himmelfahrt. Aber das jetzt zum Vater zu gehen, dass er von keinem Menschen berührt werden durfte. Und er wurde auch nicht gesehen von den Jüngern und anderen Menschen. Er war allein von der Maria Magdala gesehen. Und der gab er diesen Auftrag, den Jüngern zu sagen, den Brüdern, ich gehe hin zum Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott, mit seinem Blut, mit dem er uns erkauft hat, das er vergossen hat, als Sühnung mit dem himmlischen Vater. Wie der hohe Priester in den Tempel einging mit Böckenblut, um die Versöhnung vor Gott zu erlangen, einmal jährlich, so ist Jesus ein für allemal am Ostermorgen zum himmlischen Vater gegangen. um uns zu rechtfertigen.
Jesus, mich liebt, ist so herrlich wie Licht, das Dunkel durchbricht mit Macht. Wie Jesus mich liebt, ist so sanft wie der Wind, umfächelnd mich lind bei Nacht. So gut, so verstehend ist Jesus. Schöneres gibt, so völlig liegt nur der Herr. Jesus mich liebt, ist so tief wie das Meer, sein Geist ist es, der mich fühlt. Wie Jesus mich so stark wie ein Sturm, der niemals an Kraft verliert. Sein Friede ist bleibend in mir. Der Himmel ist mein Jetzt und Hier. Denn Jesus ist nah und er heißt wunderbar. Ja, Jesus liebt mich so sehr. Sein Friede ist bleibend in mir. Der Himmel ist mein Jetzt und Hier. Denn Jesus ist nah und er heißt wunderbar. Ja, Jesus liebt mich so sehr.
Wenn wir gerechtfertigt sind, weil Jesus zum Vater gegangen ist mit seinem eigenen Blut, so genügt uns das. Da müssen wir uns nicht immer ständig selber rechtfertigen. Wir dürfen unsere Fehler zugeben. Jesus hat für uns bezahlt. Und er ist mit seinem eigenen Blut einmal für allemal in die Herrlichkeit, in das Allerheiligste, heißt im Hebräerbrief, eingegangen. In das Allerheiligste, wo Gott ist. Der Apostel Paulus sagt, wir sind in den dritten Himmel. Es gibt auch andere Menschen, die Begegnungen hatten in ähnlicher Weise. Aber in das ganz Heiligste eindringen, da musste Jesus zuerst mit seinem sühnenden Blut vor den himmlischen Vater treten. Warum es so ist, weiß ich nicht. Aber Gott hat so eingemacht. Er hat so beschlossen. Der Herr Jesus, nach der Begegnung mit der Maria, ist der weiteren Menschen noch begegnet an diesem Tag? Ja, ganz gewiss. Den Emmaus-Jünger, aber das war am späten Nachmittag. Sie gingen den Sabbatweg in ein Nachbardorf. Das ist ungefähr ein erlaubter Kilometer, wo die Juden gehen durften. Auch da hielten sich die Jünger an das Wort Gottes und dort begegnete ihnen Jesus. Die Emmaus-Geschichte reicht nicht aus, um das jetzt zu erleuchten, aber der Herr tat ihnen die Augen auf. Aber da war er schon wieder zurück vom himmlischen Vater. Da aßen sie sogar zusammen. Er brach das Brot, er gab es ihnen. Maria Magdala gab es auch kein Brot, kein Abendmahl. Rühre mich nicht an, ich gehe zum Vater. Und dort, vor dem Thron Gottes, im Allerheiligsten, wo er nicht ohne sein Blut hineinging, das er für uns vergossen hat, hat die Rechtfertigung, die wir in der Auferstehung haben, fixiert, festgemacht beim himmlischen Vater. Das ist ein ganz wichtiger Akt Jesu in diesem Moment. Da hat diese, ich würde sagen, diese Versöhnung am Kreuz der ist als Auferstandener, als Sohn Gottes, dem himmlischen Vater zeigen können, mein Blut, das reinigt von aller Sünde, dass die Versöhnung ist, nicht nur das Heil für die Sünder, sondern Versöhnung ist, dass der Zorn Gottes sich legt gegenüber uns Sündern. Es ist schrecklich, in die Hände Gottes zu fallen, meine Lieben. Wir hören oft von Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit und so weiter. Aber ohne dieses Gehen zum Vater mit dem eigenen Blut wäre die Erlösung wohl uns gegenüber einigermaßen geregelt, aber nicht versiegelt vom Gott selber. Da braucht es das Blut Jesu. Darum ist er hingegangen. Und erst später, er offenbarte sich dann immer aus Jüngern, die gingen dann wieder zurück nach Jerusalem, wo die anderen Jünger, die 11, eingeschlossen waren, aus Angst vor den Juden, die nicht glaubten, was die Maria von Magdala erzählte, die den Emmaus-Jüngern auch nicht richtig glaubten. Er hat ihnen gesagt, ich werde euch vorausgehen nach Galiläa. Dort werdet ihr mich sehen. Aber weil die Jünger nicht glauben konnten, begegnete er am Auferstehungstag abends, als die Jünger zurück waren von Emmaus, ihnen, den 11. Wir sehen hier die Gnade Gottes, die Liebe Gottes. Denn in diesem Moment war die Versöhnung mit Gott vollkommen vollendet. Wir sind gerechtfertigt durch die Auferstehung Jesu Christi. Wir sind gerechtfertigt, dass er zum Vater aufgefahren ist. Niemand sah, wie er aufgefahren ist. Aber wie die Auferstehungskraft niemand sah. Aber die Folge sahen alle, das Grab war leer. Und auch wenn wir nicht sehen, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, dann spüren wir, wie eine vollkommene, ewig gültige Erlösung, die uns vor dem Zorn Gottes bewahrt, hat er vollbracht am Kreuz. Und diese Botschaft, also Verstandener, dem himmlischen Vater mit seinem Blut bezeugt, wir sind erlöst, meine Lieben. Das sollen wir nicht vergessen. Der Zorn Gottes liegt nicht mehr auf uns, wenn wir den Herrn Jesus Christus als unseren Heiland und Erlöser annehmen.
Jesus allein bringt Erlösung, rettet die Sünder aus Not. Er hat am Kreuze versöhnt uns, frei ist der Weg nun zu Gott. Jesus allein, kann der Befreier von Sünden Schuld sein. Jesus allein, sein heiliges Blut wusch von Sünden uns rein. Er hat die Sünde vergeben, ewiges Glück ist nun mein. Rein durch sein Blut ist mein Leben, ich darf ein Gotteskind sein. Jesus allein, kann der Befreier von Sünden Schuld sein. Jesus allein, sein heiliges Blut wusch von Sünden uns rein. Er gibt dir Ruhe und Frieden, birgt dich in seinem Gezelt, durch seine Wunden geschieden, bist du von Sünden und Welt. Jesus allein.
Schuld sein. Jesus allein, Jesus allein, sein heil'ges Blut wusch von Sünden uns rein.
Es geht weiter in Johannes 20, Vers 18. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt.
Die Maria von Magdala, im Gegensatz zu den anderen, als sie zu dritt waren, hatten alle Entsetzen und Angst. Die Engelsbotschaft entsetzte sie so sehr, dass sie auch den Jüngern das nicht sagen konnte. Später allein Maria Magdala konnte es dann sagen, Petrus und Johannes, nicht einmal allen. Und jetzt, Maria Magdala geht zu den Jüngern und bezeugt, was sie gesehen, dass sie den Herrn gesehen hat, bezeugt, was er gesagt hat. Wie reagierten die Jünger? Sie jubelten. Oh nein, meine, diese Frau, die hatte früher Stimmen und Zeug und Sachen. Ach, die dreht wieder durch. Sie glaubten ihr nicht. Der Auferstandene muss am ersten Tag der Woche die Jünger schelten wegen ihres Unglaubens. Das heißt, die Jünger versündigten sich nicht in erster Linie gegen die Zeugin Maria Magdala, sondern versündigten sich gegen Jesus selber. Aber da sehen wir die große Gnade und Liebe Gottes. Der Herr ließ sie nicht fallen, sondern er offenbarte sich wieder. Sie mussten nicht warten, bis er ihnen in Galiläa vorausgeht. Sie brauchten jetzt die Hilfe Gottes. Und so ist Gott wunderbar und herrlich.
Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als sie diese Worte hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht.
Wir sehen die Maria Magdala, sie führte den Auftrag Jesu, mit dem sie die Begegnung hatte, als erste, und ich würde sagen noch einzige, bevor er zum Vater gegangen ist. Sie glaubten ihm nicht. Sie erinnerten sich plötzlich wieder an alles. Die Frau kann auch fantasieren und so weiter. Was bringen nicht die 7 Dämonen, alles fertig bei einem Menschen. Irgendwas war da. Also solchen Menschen kann man nicht einfach nur so glauben. He? Aber Jesus war trotzdem auferstanden. Und da sehen wir seine Gnade, seine Liebe, seine Güte, sein Entgegenkommen gegenüber seinen Jüngern, die ihm voll nachgefolgt waren, 3 Jahre lang ungefähr. Er offenbarte sich ihnen früher als in Galiläa. Später war es in Galiläa dann auch noch, aber jetzt, Jesus lässt die Seinen als Auferstandener nie im Stich, auch dich und mich nicht. Er bringt uns auch das dunkle Todestal durch. Todestal ist nicht ein Vergnügungserlebnis. Nein, aber Jesus trägt uns durch. Er hilft uns. Er hilft uns in diesem Leben ganz praktisch. Er segnet uns, er berührt uns, er heilt uns nicht immer von jeder Krankheit, aber er richtet uns immer wieder neu auf, weil er uns liebt. Er lässt die Seinen nicht im Stich. Er ist auferstanden. Er ist unsere Rechtfertigung vor dem himmlischen Vater. Er hat uns gerecht gemacht durch sein Blutvergießen, durch den Glauben an ihn, das heißt Vertrauen zu ihm, Lebensübergabe an ihn, erleben wir diesen Auferstandenen ganz persönlich, seine Gegenwart. Er hilft uns, weil er uns liebt.
Gott erlöst mich, er erlöst dich aus des Todes Gewalt. Gott befreit dich, er befreit mich aus der Hölle Gewalt. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben, für dich und mich. Jesus hat sein Leben für uns. hingegeben für dich und mich. Er erlöst dich aus des Todes Gewalt. Er befreit dich aus der Hölle Gewalt. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben, für dich und mich. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben, für dich und mich. Gott erlöst mich, erlöst dich aus des Todes Gewalt. Gott befreit mich, befreit dich aus der Hölle Gewalt. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben, für dich und mich. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben, für dich und mich.
In Apostelgeschichte 2 in der Pfingstpredigt von Petrus heißt es ab Vers 23: Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte.
Das ist in der Pfingstpredigt des Petrus. Die Auferstehung Jesu Christi. Ihr habt den gekreuzigt. Da haben alle gerufen, kreuzigen. Die Ablehnung war allgemein da, plötzlich. Am Palmsonntag riefen sie Hosianna. Eine Woche später, kreuzige ihn. Aber Gott hat ihn auferweckt. Jesus lebt. Und die Auferstehung, das Zeugnis der Auferstehung Jesu Christi, hat in der Apostelgeschichte, in der Missionsgeschichte immer wieder eine sehr große Rolle gespielt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Aber uns, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft.
1. Korinther 15, 57.
Meine Lieben, diese Gotteskraft, diese Verstehungskraft, die wird Realität in uns. Die begleitet uns sogar im Sterben. Denn Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und diese Botschaft der Auferstehung, einen lebendigen Heiland, das erträgt die Welt heute nicht. Denn wenn Jesus eben auferstanden ist, wird er wiederkommen, gemäß dem Wort Gottes. Das verträgt die Welt noch viel weniger. Aber es ist die Botschaft, die wir weitertragen sollen und dürfen, ein Gnadengeschenk Gottes. Er ergreift uns, weil er uns liebt. Er bringt uns zum Ziel. Das will nicht heißen, dass nicht Schwierigkeiten stehen. Aber Jesus lebt. Seine Gnade, meine Lieben, er hilft uns. Es heißt, für uns auf ihn schauen. Nicht nur auf uns, aber ihm gehorsam sein. Der Gehorsam der Maria Magdala. Rühre mich nicht an. Lass uns nicht in die Höhen fliegen wollen und Jesus runterholen. Nein, sondern wir sollen ihm dienen in Demut. Er hilft uns.
Wir lesen dazu auch noch 1. Korinther 15, die Verse 56 bis 58. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz.
Der Tod ist der Stachel der Sünde. Die Folge der Sünde. Da gilt auch hier, die Krankheit ist ein Vorläufer des Sterbens. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Ich habe als junger Mann mal in den Psalmen gelesen, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das war im Gebet so, seit vielleicht meinem 25. Altersjahr, wo das immer wieder sich täglich wiederholte. Was war die Folge? Jesus hat mir gezeigt, dass ich sterben muss, durch die schweren Krankheiten. Wäre ich nicht hier, wenn diese Krankheiten nicht gewesen wären. Er hat das Gebet erhört. Er hört unsere Gebete. Wir werden klug. Das heißt, wir werden auf Gott ausgerichtet, wenn wir wissen, wir können jederzeit vergänglich sein und sterben. Der Tod ist der Sünde Sold. Und wenn doch Jesus unsere Sünden ans Kreuz getragen hat, sollte es doch mit diesem Tod auch fertig sein. Wenn wir Jesus nachfolgen, meine Lieben, wir können nicht einfach sagen, Herr, komme bald die Entrückung, dass ich nicht sterben muss. Denn das Sterben ist keine einfache Sache. Das Abschied nehmen und alles. Ich habe viele Sterbende sogar in großer Not gesehen. Aber eins ist wichtig: Jesus hat unsere Sünde getragen. Er hat uns versöhnt mit dem himmlischen Vater, gerecht gesprochen, gerecht gemacht durch sein Blut, mit dem er ein für alle Mal, mal verschenkt gesagt, in die ewige Herrlichkeit, ins Allerheiligste eingegangen ist. Tod ist aber noch da. Wäre Jesus nicht gestorben am Kreuz oder nur scheintot gewesen, wie einige Ausleger das behaupten? Nein, Jesus war tot. Aber Gott hat ihn auferweckt. Auferweckungskraft Gottes wird in uns erst kraftvoll, wie Paulus sagt, ich sterbe täglich mit Christus. Nicht ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir, in meinem Herzen, er bestimmt mein Leben, er führt mich. Meine Lieben, der Tod ist der Sünde Sold. Das hat Gott nicht annulliert. Es ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben und danach das Gericht. Wir alle kommen ins Gericht Gottes. Aber der gläubige Christ, der Jesus im Herzen hat, der von Neuem geboren ist, wird begnadigt. Wir sind nur aus Gnaden errettet, nicht aus unserer Frömmigkeit. Aber der Glaube an den Sohn Gottes, an den gekreuzigten und so verstandenen und bald wiederkommenden Herr, das ist unsere Kraft, die Versöhnung mit Gott in Jesus Christus. Und da haben wir das ewige Leben. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn alles vergeht, die Gotteskindschaft kann uns niemand nehmen. Aber wir können ihr natürlich auch selber absagen und eigene Wege gehen. Aber da rüttelt Jesus uns auch manchmal.
Was du willst.
Und dann, aber Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.
1. Korinther 15, 57.
Dann lesen wir noch 58.
Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.
Also, unser Auftrag ist, wenn wir diese Erlösung erlebt haben, nehmen wir zu im Werk des Herrn. Das heißt nicht einfach beschäftigt sein, herumrennen, nein, sondern in Jesus ruhen, in Herrn Jesus Christus seinen Willen erkennen und tun nach seinem Wort und ihm zur Verfügung stellen. Wir wissen bei den Propheten, Gott hat nicht gesagt, ja, der alte Mose, ja, du hast schon eine schwere Zunge, lass das. Ich nehme einen anderen. Nein, er wollte Mose haben. Aaron war dann seine Zunge. Auch Prophet Jeremia sagt, ich bin zu jung. Mit den anderen sagen, ich bin zu alt. Das sind faule Ausreden. Jesus will uns haben, solange wir noch reden können, denken können, beten können. Wir haben den Betauftrag. Und wenn wir das alles nicht mehr können, dann gibt der Herr uns ein Leuchten, auch im Sterben und auch im Leben. Denn Jesus ist Sieger. Und unsere Arbeit im Herrn getan ist nicht vergeblich. Ich weiß, die heutige Predigt ist nicht vergeblich. Ich habe den Auftrag Gottes klar gehabt. Es ist nicht vergeblich, wenn wir dem Herrn dienen und im Dienst in ihm tun, ist nichts vergeblich, meine Lieben. Ist auch kein Leiden unnütz und zu viel, wenn nur Jesus verherrlicht wird. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, nehmet zu im Herrn, in seinem Werk, in seinem Dienen. Wir leben in einer Zeit der Finsternis, aber Jesus ist das Licht der Welt. Er ist da verstanden, er lebt. Der wirkt.
Apostelgeschichte 4, Vers 33. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen.
Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung Jesu Christi. Es war ihnen verboten worden, im Namen Jesu zu lehren. Es war ihnen verboten, diesen Namen zu nennen. Aber sie hatten große Kraft. Im Herrn Jesus Christus und sie hatten Gnade. Gnade, nicht nur bei Gott, sondern auch bei vielen unter dem Volk. Menschen bekehrten sich. Die Apostelgeschichte war die Situation ärger, als sie heute ist. Es ist heute schon schlimm, wenn man evangelisiert. Der Gnadenverteil ist gar nicht so leicht. Aber im Herrn getan bringt alles Frucht, was wir tun. In seinem Namen. Jesus ist Sieger. Er segnet uns. Er segnet dich, er segnet mich. Er segnet uns alle, wenn wir ganz an ihn glauben, mit der Übergabe unseres Lebens ganz an ihn, nicht halb, ganz. Eine ganze Sache. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du wirkst. Ja, du bist auferstanden, das Grab war leer. Du bist zum himmlischen Vater gegangen. Du bist in das Allerheiligste eingegangen mit deinem Blut, um uns mit Gott zu versöhnen. Und wir danken dir, dass du das gerade an Ostern getan hast und dass du keinen Menschen Kontakt hattest vorher. Aber nachher, du liebst uns, du bringst uns weiter, du führst uns. Du bist uns ganz, ganz nahe. Herr, ich bitte dich, segne jedes Einzelne hier. Segne uns so, dass wir ein Segen sein können, auch wenn wir schwach sind. Du bist stark. Und auch der Tod, der leibliche Tod, kann uns nicht trennen von dir. Denn du hast uns erlöst. Wir sind dein. Und wir danken dir, dass kein Zorn Gottes mehr auf uns ist. Du hast eine vollkommene Erlösung am Kreuz vollbracht. Und in deiner Auferstehung, du bist zum Vater gegangen, du berührst uns, du offenbarst dich uns, ist unsere Rechtfertigung, sind wir gerecht gemacht in dir. Wir danken für diese unverdiente, herrliche, ewigwährende Gnade. Amen.
Ich bin nicht mehr einsam und allein, Jesus Christus lebt in mir. Er hat mich erlöst, ich bin sein Kind, und er sagt, ich bin bei dir. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Früher war mein Leben ohne Sinn, schuldbeladen lebte ich. Jesus machte bei mir alles neu, ja, der Herr befreite mich. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Manchmal führt er mich in tiefe Not, da er nur das Beste will. Wenn ich dann auch keinen Ausweg seh, halte ich im Glauben still. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Nun lebe ich vom Reichtum meines Herrn, und ich staune, wie er gibt. Folgen will ich ihm mein Leben lang, weil er mich unendlich liebt. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Jesus, schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein.